Herzlich willkommen zum Podcast der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke, heute mit zwei Kolleginnen. Ich begrüße heute hier im Studio von Lichtblicke Johanna Riska von der Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen und Sabina Salimowska vom Projekt Starthilfe für EU-Romani-Communities in Berlin. Gemeinsam sprechen wir heute über ein sehr wichtiges Thema, welches wir uns auch hier in Lichtenberg, aber auch berlinweit seit Jahren intensiv widmen. Das ist die Frage nach Rassismus an Schulen. Was tun? Was können wir tun, um Kinder und Jugendliche tatsächlich auch zu stärken? Und zwar auch natürlich aus dem Hintergrund von Kinder- und Jugendrechten. Sie sollen den Bildungserfolg haben. Sie haben aber auch ein Recht auf ein Leben ohne oder frei von Diskriminierungen. Das ist eine große Aufgabe, gerade auch in der Institution Schule. Das wird uns sowohl von Fachkräften der offenen Kinder- und Jugendarbeit, von Kolleginnen der Schulsozialarbeit, aber auch eben der sozialen Arbeit im Generellen und aber eben auch von Familien, das heißt den Betroffenen, auch der von Diskriminierung betroffenen Kinder und Jugendlichen, auch immer wieder berichtet, dass es viel zu tun gibt in diesem Bereich. Und deswegen freue ich mich erstmal sehr, dass ihr heute da seid und wir heute genauer uns dem Thema widmen. Was können wir eigentlich tun, um Kinder, Jugendliche, Betroffene von Rassismus in Schule auch zu stärken? Und da geht auch meine erste Frage an dich, Johanna. Es gibt seit eine relativ kurzer Zeit die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen hier bei uns im Bezirk Lichtenberg. Was genau ist eigentlich eine Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, erstmal hier zu sein. Ja, die Anlauf- und Fachstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen gibt es jetzt seit bisschen mehr als anderthalb Jahren. Die wichtigste Aufgabe ist natürlich hoffentlich langfristig die Institutionen zu unterstützen, einen angemessenen und sensiblen, eben professionellen Umgang mit Vorfällen zu erreichen. Ja. Es geht vor allen Dingen um Prozesse zu initiieren. Eine wichtige erste Stelle ist immer natürlich die Antidiskriminierungsberatung, die Betroffenen, die diskriminierungserfahrenen Schülerinnen und Familien zu unterstützen. Aber dazu kommen dann halt auch Fachberatungen mit Lehrkräften, mit Personalausbildungseinrichtungen. Fortbildungen ist eine wichtige Aufgabe. Ja, das sind die wichtigsten Ebenen. Natürlich kommt einiges anderes auch dazu.
Ein großer Teil auch deiner Aufgabe ist es ja, sich ansprechbar zu machen gegenüber den Betroffenen von Rassismus, das heißt den Kindern und Jugendlichen, den Eltern, auch vielleicht den Lehrkräften. Und eine große und auch vielleicht weniger besprochene Diskriminierungskategorie ist vor allem halt die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen aus den Roma-Communities hier auch in Berlin. Und Sabina, da hast du ja auch jahrelang hier in Lichtenberg als Roma-Schulmediatorin gearbeitet, jetzt in einem EU-Romani-Community-Projekt in Berlin. Wo begegnet dir ganz konkret Diskriminierung im Schulalltag, vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus den Roma-Communities?
Genau. Hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Genau, wie du auch erwähnt hast, ich habe in Lichtenberg als Roma-Schulmediatorin von 2014 bis 2022 gearbeitet. Und da habe ich ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Leider Erfahrung, worauf man sich, wenn es um Diskriminierung der Kinder geht, explizit Roma-Kindern, nicht freuen kann. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es auch anders ist, aber leider trifft man an solche Erfahrungen täglich. Und ich kann ruhig sagen, dass Roma-Kinder, sei es in der Grundschule, Sekundarschule, auch Jugendliche und auch Kita-Kinder, Diskriminierungserfahrung machen leider und das von verschiedenen Seiten ausgeht, sei es von Kindern selber, die Mitschülerinnen meine ich, oder auch von den Lehrkräften.
Das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis, dass tatsächlich auch in der Institution natürlich viel Bedarf besteht, sich zu dem Thema auch fortbilden zu lassen, zu werden. Und dann vielleicht auch nochmal die Frage an euch beide, sozusagen, was braucht es eigentlich, um Diskriminierung im Schulalltag überhaupt besprechbar zu machen?
Naja, also genau wie du Sabina gerade genannt hast, also dass es tatsächlich häufig leider auch von Erwachsenen ausgeht. Oder eben auch jetzt, wenn Kinder unter sich beleidigen, diskriminierende, rassistische Begriffe benutzen, sind Erwachsene natürlich immer in der Verantwortung, dann auch zu reagieren, zu handeln. Rechtliche Grundlage ist ziemlich klar. Wir haben klaren Schutz vor Diskriminierung. In Berlin auch jetzt durch das Landesantidiskriminierungsgesetz. Was braucht es? Also, ich glaube, an erster Stelle müssen wir überhaupt Diskriminierung erkennen. Häufig ist es tatsächlich so eine Art von subtiler Diskriminierung oder eben auch sekundäre Diskriminierungserfahrungen. Das heißt, die Kinder und Jugendliche, die Familien, die trauen sich sogar, sich dagegen zu wehren. Aber diese Erfahrungen werden sehr häufig relativiert, wird nicht ernst genommen, wird problematisiert. Also wird auch, also diese Skala ist enorm, was die Menschen da erfahren. Sie werden auch tatsächlich teilweise eingeschüchtert. Ja, es wird Angst gemacht. Also es ist eine machtvolle Konstruktion, Systemschule. So. Genau, und was machen an diesem Bereich, um diesen Menschen zu helfen? Ja. Erstens, da kommt die Aufgabe der Anlauf- und Fachstelle, genau, ansprechbar zu sein und dann Gespräche anzubieten, überhaupt Entlastungsgespräche. Immer sehr partizipativ mit den Menschen gemeinsam nach Lösungen suchen und dann eventuell bei Bedarf Gespräche in den Schulen zu begleiten, ja. Intervenieren, Lösungen suchen und dann in den Prozess hoffentlich zu kommen mit den Schulgemeinschaft, Fortbildungen, um eben, es geht ja darum, wir reden immer von Rassismus- und diskriminierungskritischen Haltung und wie kann man eben diese Haltung entwickeln. Ja? Und da haben wir verschiedene Ansätze. Wir arbeiten aktuell mit dem Ansatz von Katja Kinder und Peggy Piesche, Wahrnehmung, Haltung, Handlung. Um überhaupt sich und mit seiner eigenen Position innerhalb von diesen Konstruktionen auseinanderzusetzen, um das dann lernen zu erkennen. Das ist definitiv ein Weg und damit machen wir gute Erfahrungen bis jetzt, aber es bleibt, ja, es ist eine lebenslange Aufgabe, genau, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, genau. Und natürlich brauchen wir Strukturen, wir brauchen Unterstützung von Schulleitungen. Also die Haltung der Schulleitungen ist enorm, wenn die Schulen also sich wirklich entscheiden. Es wird häufig als so Zusatzthema verstanden.
So. Also als ja. Belastung.
Dann. Genau, genau. Ja. Und eigentlich wirkt es in die andere Richtung. Eigentlich wirkt es am Ende, wenn man sich dann wirklich sich auf diesen Weg macht, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, es ist etwas Stärkendes. Es hilft uns wirklich, ein gutes Schulklima, gute Schulgemeinschaft zu gestalten, genau, wo sich alle hoffentlich dann sicher fühlen können, weil aktuell ist der Stand der Dinge, dass viele Kinder, viele Familien können sich leider nicht sicher fühlen, ja, in den Schulen.
Also im ich denke, also aus meiner Sicht ist es wirklich sehr wichtig, erstmal bewusst über Diskriminierung zu werden, dass jetzt Diskriminierung tatsächlich auch an den Schulen passiert. Ja? Wenn man erst darüber sprechen kann und offen ist, darüber zu sprechen und zuzuhören, falls es irgendwelche Fälle passieren und bereit zu sein, wirklich etwas dagegen zu tun, ist es, finde ich, schon ein Schritt vorne, nach vorne, würde ich sagen. Natürlich habe ich auch super tolle Erfahrungen an Schulen gemacht mit Kolleginnen, die super engagiert sind und dieses Thema nicht einfach abgelehnt haben oder die Fälle der Kinder, die Erfahrung der Kinder der Roma-Familien, die sie in den Schulen gemacht haben, einfach nicht zur Seite gesteckt, sondern daraus wirklich die Probleme auch ernst genommen haben. Gemeinsam hatten wir auch viel geschafft, einfach dieses Thema sprechbar überhaupt zu machen, weil das Thema Diskriminierung oder Rassismus an Schulen ist es öfter so, ich habe das Gefühl, wenn man in den Schulen überhaupt über Diskriminierung oder Rassismus spricht, lehnen viele in der Schule diese Themen ab oder möchten überhaupt dieses Thema nicht ansprechen, weil dass dann das Thema mit der Schule verbunden wird. Und das ist, wenn ich finde, es muss ein Raum, es muss zuerst ein Raum für diese Themen in der Schule geben. Und besonders in der Schule, weil da wir mit Kindern arbeiten. Und Kinder haben ein Recht, in der Schule sich wohlzufühlen, die Atmosphäre zu sein und denen anzubieten, Räume, sichere Räume, wo man wirklich Themen, verschiedene Themen ansprechen kann und nicht nur das Curriculum der Schule, Mathe, Deutsch und weiß ich nicht was, darüber können wir uns unterhalten, aber wenn es um Diskriminierung geht, das gibt es hier nicht. Also solange das nicht passiert, denke ich, verlieren wir wirklich viel Zeit mit vielen Angeboten und Fortbildungen, Workshops und solche Sachen. Alles, was man probiert und was man macht. Und ich bin wirklich dankbar darüber, dass so viele Träger und viele Institutionen so viel dagegen machen. Aber trotzdem denke ich, wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, wirklich darüber zu sprechen und das nicht persönlich anzunehmen, dann öffnet sich wirklich eine Tür, wo man zusammen denken, überlegen kann, was können wir in der Schule, in der Kita, egal wo wir sind, wo wir auch mit Kindern, besonders mit Kindern hier heute reden wir darüber, also was können wir, welche Räumlichkeiten können wir schaffen, damit die Kinder sich wohl und sicher zuerst in der Schule fühlen, damit sie auch da bleiben. Weil nicht zu vergessen, Diskriminierung und Rassismus ist ein von den Gründen oder kann ich sagen, der größte Grund, warum Kinder von den Schulen entfernt bleiben. Aber das wird leider nicht immer so wahrgenommen.
Ja. Ihr seid ja beide auch darauf eingegangen, dass es sehr häufig Abwehrhaltungen gibt, sich diesem Thema auch zu nähern aus einer fachlichen Sicht. Aus einer berufsethischen Sicht, aber eben auch tatsächlich überhaupt Räume zu öffnen in Schulen, wo dieses Thema besprochen wird, nicht als persönlichen Angriff, sondern sozusagen als kollektives Lernen auch von Lehrkräften, von Schulleitungen. Was ist eurer Erfahrung nach eigentlich eine gute Methode, genau diesen Raum aufzumachen? Wie können sozusagen auch motivierte Lehrkräfte, die häufig vielleicht auf Granit stoßen, weil es nicht taube Ohren in Anführungszeichen gibt, vielleicht auch im Kollegium oder bei der Schulleitung, genau diese Räume schaffen. Was braucht es dafür, um tatsächlich eben Diskriminierung besprechbar und damit ja auch perspektivisch überwindbar zu machen für Kinder und Jugendliche, auch für die Lehrkräfte, für alle?
Also bislang haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit Gesprächen und Mediation. Also es ist ein sehr sensibles Thema und wie genau diese Sprechbarkeit zu finden. Also es ist sehr tabuisiert und fehlen die Wörter. Wir können es immer noch, das ist ungefähr der schlimmste Vorwurf, was man den Menschen machen kann. So, und genau diese versuchen auf die unpersönliche Ebene auch zu kommen, weil es eben halt auch strukturell und institutionell ist als Phänomen. Und wenn die Menschen bereit sind, also wir brauchen wirklich die Offenheit. Wir brauchen die Zusammenarbeit. Wir haben wirklich total tolle Erfahrungen gemacht in dem Bereich der Gespräche und der Mediation tatsächlich. Und das funktioniert halt auch dadurch, weil wir halt auch parteiisch arbeiten und die Menschen, die diskriminierungserfahren sind, unterstützen, auf ihrer Seite stehen, den Vertrauen haben von denen und so gesagt, genau. In diese, sie brauchen auch diese Unterstützung, diese Machtkonstellation. So, wenn wir zum Beispiel gucken, Situationen wie Klassenkonferenzen an Schulen, wo häufig die Situationen stattfinden, es sitzen, 10 bis 15 Erwachsene gegenüber einem Kind oder Familie, wenn die Familie dabei ist. Manchmal gibt es Unterstützung für die Familie. Man braucht ganz schön viel Mut, da auch sich dagegen zu wehren. Genau. Und deswegen ist es halt sehr hilfreich, dass da Unterstützung gibt, weil es auch extrem emotionales Thema ist und natürlich etwas mit den Menschen macht, ja, dass man halt nicht damit allein gelassen wird. Genau. Und für mich war wichtig, noch zu benennen, nochmal da zusätzlich dieses rassismuskritische, diskriminierungskritische Denkweise eben. Wir haben immer diese schöne Plakate Plakette, Entschuldigung, genau. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Schöne Wörter, schöne Idealvorstellung. Aber eigentlich geht eine rassismuskritische Denkweise davon aus, wir haben keine Räume, wir haben keine Gesellschaft ohne Rassismus. Rassismus ist ein strukturelles Prinzip, wie unsere Gesellschaft geformt wurde. Also es ist gesellschaftlich, historisch so entstanden. Wir alle haben diese Wissensbestände in uns. Und ja, es gehört zur pädagogischen Profession, sich damit auseinanderzusetzen, diese eigene Wissensbestände zu reflektieren, zu erkennen. Häufig können die Kinder und Jugendlichen es besser als wir bisschen älteren Erwachsenen. Und das ist auch eine schöne Chance für uns, auch von den Kindern und Jugendlichen zu lernen und tatsächlich den Menschen zuhören, was sie uns zu sagen haben. Genau, weil häufig, also ich meine, seit Jahrzehnten wissen wir davon. Aber wird da jetzt wirklich zugehört? Also ich finde, langsam ist es an der Zeit, um gute Lösungen zu finden.
Ich möchte auch dazu einfach sagen, wie wichtig es ist, auch die Familien, die Kinder zu stärken und zu empowern. Genau das, was du, Johanna, auch angesprochen hast, wie wichtig es ist, dass sie auch sozusagen die Fälle melden. Ja, bis dorthin zu kommen, hast du ja erwähnt, es braucht Mut. Und man kann sich das so vorstellen, man gehört zu der Roma-Community, man ist selber ein Roma-Kind, ja, und ist von einem Land zum anderen Land migriert, ja, ist in Deutschland und dann hat man, es wird von dem Kind oder von der Familie erwartet, sich anzupassen, ja, alles zu machen, wie man machen sollte. Egal wie, ob du es kannst, ob du es nicht kannst, ob du daran gewöhnt bist oder nicht gewöhnt bist, das einfach so zu machen, weil dann passt, kannst du in dieser Gesellschaft sozusagen passen. Wenn nicht, nicht. Dann bist du irgendwo ein Außenseiter, sagt man das auf Deutsch? Ja. Also, und so geht es genau vielen Kindern, wenn es ganz generell um ein Schulsystem geht, ja, lernen, was hier Schule in Berlin konkret bedeutet oder konkret in der Schule, wo ich bin, die Kultur in der Schule, wo ich bin, was muss ich machen, was muss ich lernen, das und das. Aber so geht es auch bei den Meldungen der Vorfälle. Viele Familien trauen sich nicht, auch diese Vorfälle zu melden. Denn ich kann von meiner Erfahrung als Roma-Schulmediatorin damals berichten, dass viele Familien mir sagten, dass sie Angst haben. Also wenn sie mir irgendeinen Fall erzählen, wo das Kind Diskriminierung in der Schule erfahren hat, haben sie mich immer darum gebeten, das nicht weiter der Schulleitung oder der Lehrkräften zu erzählen oder zu sagen oder überhaupt zu besprechen, weil sie Angst haben, dass die Kinder aus der Schule rausgeschmissen werden, dass die Kinder noch mehr Schwierigkeiten in der Schule haben werden, ausgegrenzt werden, nicht wirklich ernst genommen werden, obwohl es, das kann ich sagen, nach meiner Erfahrung, ich kann wirklich sagen, dass Kinder generell, Roma oder nicht Roma-Kinder, aber jetzt reden wir spezifisch auch über Roma-Kinder, selten wirklich auch ernst genommen werden, wenn sie über Rassismus oder Diskriminierungserfahrung in den Schulen sprechen. Also die Fälle auch zu melden, zum Beispiel auch in einer Anlaufstelle wie deine, Johanna, das braucht auch Mut. Erstmal können Sie, also wie viel braucht es, diese Stärkung, Begleitung, Unterstützung, den Fall in der Schule zu besprechen und dann auch in eine Stelle außer der Schule rauszumelden, weil da die Informationen total auch wichtig sind für den, was passiert danach. Das ist immer die Frage, die viele Familien stellen, was passiert danach, wenn ich so einen Fall melde? Ja, wie kann ich das, was wird aus meinem Kind? Und dabei hilft es total die Zusammenarbeit in der Schule, die ich auch erwähnt habe, mit Kolleginnen, die wirklich super toll engagiert sind und mit mir da mal zusammengearbeitet haben. Da hat auch den Familien und den Kindern eine Kraft gegeben, einem Vertrauen, so großen Vertrauen, dass sie erstmal die Fehler uns immer erzählt haben und natürlich mit ihrer Zustimmung, mit der Zustimmung der Eltern wir dann weiter besprechen können, mit Schulleitung, Sozialpädagogen und andere verantwortliche Personen. Genau.
Und das ist ja schon der richtige Weg, den wir jetzt gerade einschneiden, nämlich die Frage, wie mit den Betroffenen, ob jetzt mit den Familien, mit den Kindern und Jugendlichen, wie wir da eigentlich konkret mit ihnen arbeiten können, um sie zu stärken, eben auch im Kontext Schule, in der Institution. Und da wäre das genau die Frage, die du ja, Sabina, jetzt gerade auch nochmal aus deiner Arbeitserfahrung geschildert hast, die Frage an Johanna, wie konkret läuft eigentlich da die Stärkung von Kindern, von Jugendlichen, von Eltern ab, die tatsächlich eben kein Gehör bekommen im Schulkontext, aber eben sich Unterstützung. Und das ist auch eine große Hemmschwelle, vielleicht eine große Hürde auch, weil Rassismus häufig immer noch mit Scham verbunden ist. Diese Diskriminierungsmechanismen häufig als individualisiertes Problem auch verklärt werden. Und da wäre natürlich die Frage, wie da die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen tatsächlich da ganz praktisch unterstützen kann.
Ja, an erster Stelle, du hast total wichtigen Punkt erwähnt, das mit dem Vertrauen. Und da kommt diese Miteinbeziehung der Menschen, immer mit Menschen zusammen. Alle Punkte werden gemeinsam entschieden, sogenannte diese Auftragsklärung, Auftragsorientierung, so gesagt, den Menschen Vertrauen dafür geben. Es ist auch anonym immer, also man kann sich bei uns komplett anonym melden, also niemand weiß genau, muss wissen. Häufig ist es tatsächlich genau dieser Fall, genau wie du, Sabina, berichtest, dass die Menschen wirklich Angst haben, ja, dass über die Konsequenzen. Mhm. Und dann ist es auch meine Arbeit, nur erstmal die Entlastungsgespräche anzubieten und eben auch Empowerment. Also, aber alleine dieser Schritt, wenn die Menschen endlich ein Gehör finden und jemand hört zu und nimmt die Thema ernst, das ist extrem wertvoll. Also das ist so sinnvolle Arbeit und wir brauchen gerade von diesem Moment, dann brauchen wir wesentlich mehr. Das kann auch eine einzelne Person an der Anlauf- und Fachstelle nicht so schaffen. Und das muss in Zukunft auch mehr an Schulen passieren. Eigentlich brauchen die Schulen auch Beschwerdemechanismen, Möglichkeiten und auf gerade jetzt diese Sprechbarkeit, wie wir schon häufig gesagt haben. Ja. Und wir sind aufsuchend unterwegs, also wir sind viel im Sozialraum, kriegen Einladungen zu verschiedenen Communities auch. Viele Menschen und einige Communities kennen auch sowieso zum Glück RAA schon länger, weil wir schon länger in dem Bereich arbeiten und dadurch auch Vertrauen in den Communities haben. Das beeinflusst eventuell auch diese Meldungen, wer sich bei uns meldet, wer sich traut, bei uns zu melden. Genau. Und es ist vor allen Dingen dann, es sind diese Gesprächsräume, Empowerment-Räume, Workshops, richtig wichtig, diese Räume zu schaffen, weil da ist es dann endlich möglich, auch innerhalb der Community sich zu stärken und den Mut zu holen. Wir sind alle auch verschiedene Menschen, wir haben verschiedene Bedürfnisse, wir haben verschiedene Fähigkeiten, Resilienz, mit den Konflikten umzugehen. Häufig kann es vor allen Dingen den Kindern und Familien dann auch helfen, sich dagegen zu wehren, also sich zu stärken und dabei dann auch die Unterstützung zu bekommen, nicht alleine zu sein, ja. Empowerment, ja.
Und dieses Empowerment wird ja auch gewährleistet, auch vom Träger der RAA Berlin, wo ihr beide tätig seid. Und dieses Empowerment würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen, sehr spezifisch auf die Roma-Community hier in Berlin. Was sind deine Erfahrungen, sind besonders gut funktionierende Community-Strategien, Empowerment-Strategien, um tatsächlich dann eben auch sich handlungsfähig, handlungsmächtig auch zu machen, sich nicht ausliefern zu müssen gegenüber den Diskriminierungen, die im Schulalltag funktionieren, sondern da tatsächlich dann eben die Betroffenen auch gut stärken zu können.
Das eine ist, und das Wichtige eigentlich, oder die wichtige Aufgabe der Roma-Schulmediation unter anderem ist, die Stärkung der Eltern, aber auch die ihnen über ihre Rechte erzählen und sie bewusst machen, dass sie diese Eltern als dass sie diese Rechte, Entschuldigung, als Eltern haben bezüglich der Schule, aber generell auch über Menschenrechte. einfach die Leute bewusst aufklären, was sie wirklich auch unternehmen können, egal welche ethnische Zugehörigkeit sie gehören. Also es ist öfter so, dass viele Roma-Eltern mir öfters gesagt haben, und das ist auch, jetzt erlebe ich das auch in meiner Arbeit, obwohl ich auch nicht in Lichtenberg arbeite, in anderen Bezirken, aber das ist das immer wieder, dass ich höre, dass die Eltern sagen, du weißt, Sabina, wie es uns geht und wer hört schon auf uns. Und das, dieses Vertrauen erstmal an sich zu schaffen, dass sie total wert sind in der Gesellschaft, wie jeder andere Mensch, ist uns Schulmediatoren sehr wichtig. Erstmal das Selbstbewusstsein bei den Familien zu stärken, dass sie auch reagieren können und natürlich dabei unsere Unterstützung auch haben und sie weiter informieren können, wo sie sich weiter melden können, wer sie unterstützen kann, was für eine Unterstützung man anbieten kann. In der Schulmediation, das Schöne an diesem Ansatz finde ich, dass wir als Link zwischen Schule und Familie sind und nicht nur die Eltern über die Schule und das Bildungssystem sozusagen aufklären, sondern auch die Schule über die Familien aufklären. Ich mag dieses Wort aufklären nicht, aber ich weiß es nicht, wie ich anders das beschreiben soll. Weil das ist tatsächlich irgendwie wie in die Informationen einfach geben, die wirklich sehr wichtig sind und die erwartet sind von der Schule. Und dann denke ich mir, es ist so wichtig, dass auch die Schulen diese Informationen über die Familien, über die Kinder haben, damit sie auch bezüglich dessen entsprechend reagieren können. Dieser Link, kann ich sagen, so zwischen Familie und Schule stärkt beide Seiten, nicht nur die Familien, als dass wir dann ja eine gestärkte, empowernde Familie haben, die selber reagieren kann und auf ihre Menschenrechte achten kann, sondern auch in der gleichen Zeit haben wir eine empowernde Schule, die sich viel mit den Lebenssituationen der Kinder auskennt und entsprechend weiß, wie sie darauf reagieren soll. Und nicht nur sagen, okay, das muss man gemacht werden und es interessiert mich nicht, ist das so oder so, hier läuft das so. Also dabei versuchen wir, diese Zusammenarbeit irgendwie um beide Seiten zu stärken, dass man dann gemeinsam ein Ergebnis, einen Erfolg bekommt, am Ende hat sozusagen. Und natürlich, es ist für das Beste, für das Kindeswohl des Kindes. Da kann man wirklich auch die Erfolge danach bei den Kindern sehen, dass sie glücklich und erfolgreich die Schule abschließen und weiterhin ihren Schulweg nachgehen im Vergleich zu den Kindern, wo sie wirklich eine schlimme Erfahrung machen und dann schon die Schule auch frühzeitig verlassen und nicht wieder in solchen Orten sein wollen, wo sie nicht sicher sind. Schule ist eigentlich ein Ort, wo die Kinder sich sicher fühlen, aber leider ist das nicht so.
Und da sind wir auf jeden Fall dran, tatsächlich Schule eben auch als ja möglichst sicheren Lernort und auch als ein Ort aufzufassen und auch zu entwickeln, wo eben Diskriminierung sprechbar ist, damit es halt überwunden werden kann und nicht trotz, sondern damit. Und zum Abschluss würde ich euch gerne nochmal die Frage stellen, du hattest, Sabina, von diesem Link zwischen der Schule und auch den sozialen Trägern, den Community-Projekten gesprochen, die tatsächlich von außen eben auch Dinge sprechbar machen, die aber sich in die Verbindung setzen müssen mit der Schule, mit den Institutionen. Und die Frage, die ich habe, ist, was, wenn ihr euch jetzt konkret etwas wünschen könntet oder besser gesagt eine Forderung aufstellen könntet, was braucht es tatsächlich, um diese Links viel mehr zu stärken? Denn wir sehen ja an Schulen, die sich dem Sozialraum gegenüber öffnen, die sich den Jugendfreizeiteinrichtungen beispielsweise gegenüber öffnen, der Stadtteilarbeit, dass dort einfach andere Klima teilweise herrschen, dass es viel aufgeschlossener ist, dass viel mehr Dinge besprechbar gemacht sind, dass viel mehr interkulturelle Projekte stattfinden, dass auch der Dialog zwischen den Lehrkräften und dem Sozialraum und den Schülern und Schülern ein ganz anderer ist, Aber um diesen Link eben zu stärken, was braucht es da aus eurer Sicht, um tatsächlich erfolgreich auch in Schule hineinwirken zu können?
Ich kann wirklich nur aus der Erfahrung der Roma-Schulmeditation sprechen und die Erfolge davon sehen. Tatsächlich, wenn man Unterstützung anbietet, dann kann man nur nicht nur an einer Seite das machen und erwarten aber, dass die zweite Seite darauf super toll reagiert. Ja, deswegen unterstützen wir auch in diesem Fall die zwei Seiten, eben die Schulen oder Kitas und die Familie. Man muss also natürlich auch viele Informationen an die Familien, neue Informationen, die für sie sind, weitergeben und sie ermächtigen, über das Leben sozusagen. Hier konkreterweise ist das hier über das Bildungssystem der Kinder hier. Aber auch den Schulen und Kitas vorbereiten einfach und sagen, okay, wir haben auch diese Geschichte, diese Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und ihr solltet einfach darauf auch vorbereitet sein und dementsprechend auch oder Aktivitäten oder Kommunikation zwischen Eltern und Schule und Kita einfach verbessern sozusagen. Es muss beiderseitig gearbeitet werden und beide Seiten unterstützt werden, damit es wirklich auch läuft und funktioniert. Ich kann natürlich, wenn es um Diskriminierung und Rassismus über die geht, gegenüber explizit Roma-Kindern, kann ich sagen, also da ist das einseitig, ja? Es ist die Rassismus und die Diskriminierung passiert nur einseitig. Der eine Person diskriminiert die andere Person. Oder die Person, die Erfahrung macht, muss dann die Mehrheit Gesellschaft oder in diesem Sinne die Schule, die Verantwortlichen in der Schule, Lehrkräfte, sei es Schulleitung oder einfach involviert werden und das ernst nehmen und nicht pauschalisieren. Also, oh, okay, ich hatte einen Fall, kann ich nur ganz kurz berichten, wo ich darüber gesprochen habe und mir wurde es gesagt, ja, aber die Lehrerin spricht nur laut, sie meint es nicht so. Ja. Sie hat die Kinder nicht angeschrien und sie spricht nur laut. Darauf müssen wir wirklich aufpassen. Also wenn wir nicht bereit sind, das anzunehmen, dass das nicht geht und das, oder das, was passiert ist, dann können wir überhaupt nicht darüber sprechen, wie wir die Probleme lösen können. Ja, und wenn wir aber das tun können, dann können wir viel mehr als das nur tun.
Und ein Teil dieser Problemlösung ist es tatsächlich auch, Anlaufstellen für Diskriminierungsschutz an Schulen auch zu schaffen, als ein wichtiger Akteur. In Friesheim-Kreuzberg gibt es auch eine Anlaufstelle. Es gibt das Projekt ADAS und eben aber auch die Anlaufstelle in Lichtenberg. Denn wir haben ja in Berlin ein Landesantidiskriminierungsgesetz, was sehr weitreichend ist im Bundesvergleich. Aber es muss tatsächlich auch seine praktische Anwendung finden. Und ich sehe da auch beispielsweise, Johanna, auch deine Stelle natürlich, einfach tatsächlich eben auch die Fachlichkeit in die Schulen hineinzutragen, mit den Lehrkräften, mit den Schulleitungen, mit der Schulsozialarbeit in Interaktion zu kommen und dann natürlich, nicht weniger wichtig, mit den Betroffenen, Eltern, Kindern, Jugendlichen. Was braucht es aus deiner Sicht, um eben genau diese Anlaufstellen noch weiter zu schärfen? Und würde ich sagen, was braucht es auch, um sie tatsächlich sehr wirkmächtig auch zu gestalten, um wirklich Schulklima auch verändern zu können?
Also nochmal zurück zu deinem Punkt mit der Zusammenarbeit, zu der Öffnung. Also es gehört ja zur Professionalität auch, die Unterstützung zu holen, offen zu sein. Wir können niemals Expertinnen in allen Bereichen sein, auch wenn es einerseits dazu gehört, sich mit dem Thema auseinanderzukennen, um Kinderschutz und Kindeswohl zu gewährleisten in Systemschule. Gehört es auch dazu, einfach den Moment zu erkennen, okay, hier brauche ich Hilfe, hier brauche ich Selbstunterstützung, sich zu öffnen und diese Zusammenarbeit zu gestalten an der Schule. Und der zweite wichtige Moment ist, dass wir uns als Gesellschaft tatsächlich lernen müssen, wir brauchen den Mut, wir müssen diese Momente erkennen und sprechbar machen, genau wie du sagst, Sabina. Und wir müssen auch uns trauen, die sogenannten Bündnisse zu brechen in der Schule. Also was schon immer, also in einem Kollegium ein Klima herrscht, wir müssen es uns trauen, eben diese Momente, was du beschreibst, genau, zu benennen und nachzufragen, was passiert hier jetzt eigentlich, genau. Das sind die wichtigen Momente, genau. Und das geht nur zusammen, das geht nur gemeinsam. Und bei der Anlauf- und Fachstelle können wir begleiten, wir können beraten, wir können unsere Perspektive, unsere und vor allen Dingen auch Perspektive der Diskriminierung und Rassismus erfahrenen Menschen vermitteln, um eben überhaupt in den Prozess zu kommen. Und irgendwann mal, genau, werden wir hoffentlich immer mehr und kriegen es hin, endlich, dass es wirklich dazu kommt, dass auch diese gesetzliche Diskriminierungsschutz gewährleistet wird. Weil aktuell sieht es nicht besonders rosig aus, ja.
Und das vor allem in Zeiten des gesellschaftlichen Rechtsruckes braucht es vielleicht umso mehr Bündnisse zwischen denjenigen, die Rassismus nicht nur sprechbar machen, sondern ihn auch tatsächlich aktiv bearbeiten und tatsächlich eben Kinder und Jugendlichen auch ihre Rechte gewähren wollen, viel mehr stärken wollen, auch als Zielgruppe eben, um ihre Rechte auch auf Lernerfolg, aber eben auf ein diskriminierungsfreies Leben, genauso wie mit ihren Eltern, auch natürlich dann auch um oder durchzusetzen. Und ich denke, es bleibt noch so viel mehr zu sagen. Und in diesem Sinne werden wir auch auf jeden Fall versprechen, denke ich, dass wir diese Bündnisse weiter schmieden werden, weiter stärken werden. Nicht nur in Lichtenberg, sondern auch darüber hinaus. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für die sehr anregenden Worte und auch Erfahrungen, die ihr mit uns hier sehr sehr fachlich auch geteilt habt und freue mich auf jeden Fall, uns auch weiterhin in Kontakt zu sehen und möchte auch allen Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal auf jeden Fall sehr ans Herz legen, sowohl die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen, wie aber auch eben die RAA Berlin als Berlin-weiter Träger auch tatsächlich von sehr fortschrittlich empowernden sozusagen sozialen Projekten auch für Communities auch anzusprechen, wie aber auch uns als Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke als Erstanlaufstelle für zivilgesellschaftliches Engagement und ja zum Thema auch Kinder- und Jugendpartizipation, Antidiskriminierung und einen starken Partnerschaften für Demokratie. Insofern vielen Dank für eure Worte und auf bald. Dankeschön.
Danke.